Digital Heroes Talk. Dein Podcast mit geballter Digitalkompetenz an einem Ort. Heute zu Gast
Sven Stühmeier, aka Iron Man.
Besondere Fähigkeiten.
Digitaler Generalist. Startup-Mentalität. Hands-on.
Superpower.
Intrinsische Motivation.
Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge im neuen Jahr. Hier bin ich, Lena Saldan, dein Host für den Podcast Digital Heroes Talk. Und ich habe wieder heute einen spannenden Gast, den Sven Stühmeier. Sven war eine Empfehlung von Nick Kraft von Facebook und der Sven hat mit allen Agenturen einfach Schluss gemacht und hat sein Inhousing-Projekt so richtig durchgesetzt. Hallo Sven und herzlich willkommen.
Hallo Lena, vielen Dank für die Einladung.
Ja, freut mich, dass das so spontan geklappt hat und vor allem mit so einem spannenden Thema. Das treibt mich tatsächlich auch alltäglich und deswegen umso mehr freue ich mich, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch.
Also bei uns geht's alles um die Superhelden und du bist tatsächlich ein Superheld, vor allem wenn du so ein Projekt auf die Beine gestellt hast. Und du hast dich bei mir als Iron Man gemeldet. Was zeichnet dich eigentlich als diesen Superhelden in deinem beruflichen Alltag aus?
Der Iron Man ist ja vor allen Dingen auch der Tony Stark hinter dem Iron Man. Da steckt ja sehr, sehr viel Erfindergeist drin, sehr, sehr viel neue Sachen auszuprobieren. Das ist natürlich halt, was mich halt ausprägt. Und letzten Endes ist ja auch das ganze Thema Inhousing, du hattest schon angesprochen, aus so ein kleiner... Ja, Schritt ins Ungewisse, sage ich mal so. Also so ein bisschen Entrepreneurgeist, Startup-Mentalität. Ich glaube, das verbindet mich dann schon mit dem Ironman. Und abseits von seinem ganzen Stahl und auch durchaus manchmal dann rebellischen Positionen ist er am letzten Endes halt dann doch auch irgendwo immer ein Teamplayer. Von daher, als ich dann an Superhelden dachten muss, als Marvel-Fan, habe ich natürlich dann sofort daran gedacht.
Ja, toll. Ich glaube auch, dass bei so einem Projekt muss man auch Teamplayer sein. Und generell, also ich glaube, es sind so die Eigenschaften, die auch einen guten Leader ausmachen, ja? Könnte ich mir gut vorstellen, dass du auch einer bist, ne?
Das sollen andere beurteilen oder mein Team beurteilen.
Ja, super. Ich möchte unbedingt erfahren, was du alles so gemacht hast, wie der Prozess abgelaufen ist. Und die erste Frage wäre dazu, wie seid ihr überhaupt im digitalen Marketing strukturiert als Team? Welche Kanäle, also habt ihr in deiner Abteilung, welche Leute, so einfach so ein paar Hintergründe, damit wir überhaupt einfach verstehen, wo du gestartet bist und wo seid ihr jetzt?
Genau, also als erstes muss man, glaube ich, erstmal verstehen, dass wir zwei Abteilungen halt haben, die sich mit dem Digital Marketing auseinandersetzen. Nämlich die eine Abteilung, die auch im Vertrieb aufgehangen ist, die halt wirklich rein online, Sale, knallharte Performance, KPIs, CPO. Und dann unsere Abteilung, die in der Brand und in der Kommunikation halt aufgehangen ist, die halt ja jetzt nicht den CPO als Hauptkriterium hat. Ich spreche da immer ganz gerne von Brandformance. Also wir gucken auch schon auf Ergebnisse, sind aber mehr markenbildend, meinungsbildend, inspirierend unterwegs. Das muss man halt vorab einmal wissen. In diesem Setup betreuen wir dann halt auch tatsächlich alle Kanäle im digitalen Ökosystem. Also ich nehme jetzt mal ein Affiliate natürlich raus. Von sehr über Social, auch bis hin zu Voice, Programmatic Out of Home, Programmatic Radio, Podcasts. Das machen wir alles bei uns.
Okay. Wie viele seid ihr denn jetzt aktuell?
Wir sind aktuell 14 Leute, wenn ich richtig gezählt habe.
14, das ist eine gute Mannschaft, ne?
Ja.
Und das heißt, in der Vergangenheit wart ihr sehr eng mit verschiedenen Agenturen wahrscheinlich in Abstimmung, die das Gesamte exekutiert haben. Und wie habt ihr zusammengearbeitet?
Ja, wir kommen ursprünglich von einem sehr, sehr stark agenturgetriebenen Setup. Da waren wir zwei Leute auf Vodafone-Seite und hatten im Endeffekt eine vergleichbare Teamgröße dann auf Agenturseite.
Ah ja.
Das hat sich über die letzten Jahre immer wieder so durchgezogen. Es war halt mehr oder weniger etabliert, bis es dann halt zu dieser In-Housing-Entscheidung halt kam. Und dann wurde halt sukzessive das Verhältnis umgedreht, bis dann halt letzten Endes irgendwann auf Agenturseite dann niemand mehr da war.
Okay, spannend. Dann erzähl doch mal, was hat dich überhaupt getrieben, das In-Housing-Projekt anzugehen? War das eher eine spontane Entscheidung oder ein Prozess?
Nee, das war überhaupt gar keine spontane Entscheidung. Mich hat es auch nicht alleine getrieben, sondern da muss man auch wirklich sagen, die Anne Stilling, die mittlerweile Global Brand Direktorin von Vodafone ist, die hat das auch maßgeblich mit vorangetrieben. Und wir hatten eigentlich immer irgendwie so das Gefühl, hey, digitale Kampagnen sind super, super wichtig, aber so wirklich holen wir das Optimum da raus. Wahrscheinlich nicht. Und egal, was wir halt getan haben, Team auf Agenturseite gewechselt, Agentur selber gewechselt, am Endeffekt irgendwie sah das alles gleich aus am Ende des Tages, was man bekommen hat. Und da haben wir gesagt, ey, wir sind eine Telco-Company, die auf dem Weg ist, eine Transformation zu einer Tech-Company halt herzustellen. Wie passt das da denn überhaupt noch zusammen? Dass du dein digitales Advertising rausgibst. Also das ist ja auch eigentlich vom Selbstverständnis her passt das halt überhaupt nicht. So, und so kamen dann halt irgendwann am Ende des Tages ganz, ganz viele Punkte, wo wir uns immer wieder drum gedreht, immer wieder drum Gedanken gemacht haben. Und irgendwann, ja, kam dann halt, weißt du was, wir müssen das selber machen. Und zeitgleich hatte die Vodafone-Gruppe ähnliche Überlegungen halt schon. Und dann ging das dann innerhalb von, ja, jetzt sagen wir mal, einem halben Jahr alles relativ zügig, da eine finale Entscheidung zu bekommen und das halt auch dann eigenständig durchzuholen.
Okay, hattet ihr eine globale Agentur, also dass mehrere Standorte irgendwie involviert waren?
Ja, wir haben immer eine globale Media-Agentur, die sich auch für Digital Media sozusagen halt verantwortlich zeichnet und die wurde dann halt ja global, je nachdem in manchen Ländern ein bisschen mehr, in manchen ein bisschen weniger, ne? Also gerade kleinere Länder. Ich nenne da jetzt sicherlich mal ein Extrembeispiel, zum Beispiel in Ghana oder sowas. Die tun sich natürlich extrem schwer, da selber dann halt ein Team in zu sourcen. Deswegen gab es dann da halt letzten Endes unterschiedliche Modelle. Aber die großen Märkte, Südafrika, Italien, UK, Deutschland, Türkei, die haben das dann schon sehr, sehr stark und voll durchgezogen, ja.
Ah, okay, also sprich, die anderen Märkte sind eurem Beispiel gefolgt und jetzt arbeiten sie auch tatsächlich alles in-house, ne?
Ich würde nicht sagen, unserem Beispiel gefolgt. Ich glaube, ich meine, Vodafone Deutschland ist nach wie vor für über 30% des weltweiten Umsatzes verantwortlich. Wir haben da natürlich dadurch eine Lead-Funktion. Das kann man halt nicht abstellen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass die Märkte uns gefolgt sind. Jeder Markt hat da seine eigenen Erfahrungen gemacht. Sicherlich wurde dann vielleicht das ein oder andere Male bei uns angerufen, wie habt ihr das und das und das gemacht? Auf der Gegenseite habe ich auch mal bei meinem Kollegen in Tschechien angerufen und in Südafrika angerufen und habe gefragt, ey, sag mal, wie habt ihr das und das gemacht? Also da war schon in der Vodafone-Community ein extrem guter Austausch, damit wir das gemeinschaftlich halt hinbekommen.
Spannend, auf jeden Fall, dass das auch global durchgesetzt wurde, ne? Das ist echt super, ja. So wie ich das gerade sich anhört, ihr seid mit dem In-Housing-Projekt schon sehr fortgeschritten. Ihr seid 14 Leute insgesamt, keine Agenturen mehr an Bord. Anscheinend seid ihr auch nicht schlechter Performant geworden, sondern sogar besser, wie es sich so anhört. Wie sahen genau die Phasen aus im gesamten Prozess?
Zu Anfang natürlich die Personalgeschichte. Das ist die allerwichtigste, ja, der allerwichtigste Step, den du halt nehmen musst. Und gerade das Personal ist insofern kritisch, weil du natürlich auf der einen Seite halt ein Team halt brauchst, was extrem gut funktioniert, was mitunter auch ein tiefes Detailwissen hat, was aber halt auch sehr, sehr schnell diese Agenturmentalität, dieses ich empfange ein Briefing, halt einfach abstellen muss und halt selber agieren muss, Selbstverantwortlichkeit zeigen muss. Und daher würde ich schon sagen, dass das Recruitment essentiell wichtig ist.
War das auch der erste Schritt, an was ihr gedacht habt? Oder war, vielleicht habt ihr euch davor Gedanken gemacht, hey, lass uns mal die Situation anschauen, den Markt analysieren, schaffen wir das nicht? Also was würden wir generell benötigen? Habt ihr da so vielleicht eine Voranalyse gemacht oder habt ihr erstmal gesagt, okay, wir brauchen halt gute Leute, lass uns mal damit erstmal starten?
Ja, also natürlich hat man sich mit dem einen oder anderen unterhalten, ne? Also es gibt ja das ein oder andere in Düsseldorf ansässige Kosmetikunternehmen, die auch schon ein Inhousing gemacht haben, mit denen sind wir relativ gut informativ im Austausch, da unterhält man sich dann mal drüber. Oder halt auch auf Technologiepartnerseite, dass da vielleicht schon Erfahrungen mit Kunden im Inhousing gelaufen sind. Das haben wir selbstverständlich gemacht, wobei wir das eigentlich nicht gemacht haben, um die eigentliche Entscheidung nochmal vom Inhousing zu verifizieren oder zu sagen, machen wir das jetzt oder machen wir es nicht. Das war halt wirklich nur Erfahrung, was ist ein bisschen zu beachten und was sind halt einfach Erfahrungswerte, die uns beim Setup dieses Inhousings helfen können.
Und war das Management gleich auf eurer Seite im Sinne von, dass ihr das komplette Commitment seitens Top-Management erhalten habt, nach dem Motto, hey, macht mal das, schauen wir mal, was passiert, oder war da auch eine Abstimmung notwendig und war auch eine gewisse Phase notwendig, bis ihr zu der gemeinschaftlichen Entscheidung gekommen seid?
Ja, also die Anne, die ich eben schon abgesprochen, die war sofort auf der Seite. Also das brauchte man ihr nicht zweimal zu erzählen. Aber sicherlich bei dem einen oder anderen Verantwortlichen mussten wir dann doch noch Überzeugungsarbeit leisten. Und ich erinnere mich da auch noch echt wirklich an einem Meeting, wo wir dann der Agentur das auch mitgeteilt haben, die dann natürlich wenig begeistert war und uns erstmal so ein bisschen auch so ein kleines Schreckensszenario da vielleicht versucht hat, irgendwie aufzumalen. Und dann kam halt dann unser Chef halt auch gleich und meinte halt so, ja, sind wir wirklich sicher, dass wir das wollen? Ja, das Gute war, dass dann die Anne und ich einhellig gesagt haben, ja. Und dann waren da auch eigentlich relativ schnell die Zweifel weggewischt. Und wir haben da auch wirklich dann den Rückenwind und vor allen Dingen auch das Vertrauen halt gekriegt. Weil letzten Endes, das ist ja schon auch kein einfacher Schritt, ne? Also, ja. Dazu gehört viel Überzeugung, dazu gehört Mut und das kann halt auch sein, dass man mal hinfällt und sich ein blutiges Knie irgendwie abholt. Wichtig ist dann halt wieder aufstehen und weitermachen, dass da irgendwo mal was schief geht, das kann passieren und das ist ganz normal und das muss, glaube ich, im Hinterkopf sein. Ansonsten wird es, glaube ich, schwer. Oder ist es schwer?
Ja, klar, das ist auch ein gewisser Lernprozess. So etwas wie alleine laufen lernen.
Ja, ist ein guter Vergleich, ja.
Dann lass uns mal vielleicht zurück zu den Phasen, weil wir waren beim Recruiting, dann habe ich noch ein paar Zwischenfragen gestellt. Also möchtest du noch irgendwie ein paar Phasen skizzieren, die relevant sind?
Ja, Recruiting war echt wichtig. Dann Technologieauswahl, super wichtig. Und was wir wirklich ein bisschen unterschätzt haben im Nachgang, war so dieses ganze Prozessuale, was da irgendwie halt hintersteht. Wann muss ich welche Reportings wohin schicken? Wann müssen welche Daten wohin geschickt werden? Das hat uns am Anfang dann doch ein bisschen ins Schlittern gebracht. Das war sehr mühsam, sehr aufwendig. Aber sobald dann halt die technische Infrastruktur halt steht, ist das dann auch natürlich wieder viel, viel leichter möglich. Aber das waren so die ersten drei wichtigen Schritte.
Ja, du hast gerade gesagt, also viel administrativen Aufwand, also das ist häufig, was die Agentur tatsächlich abfängt. Es herrscht auch die Meinung, dass Agenturen günstiger, schneller und innovativer sind als Unternehmen. Ja, also Gerüchte. Wie ist deine Meinung dazu und welche Vor- und Nachteile siehst du im Inhousing?
Du hast gesagt, günstiger, schneller und innovativer.
Genau, ja.
Okay, günstiger, nein. schneller, nein. Innovativer, das kann sein. Ich glaube, dass es eine der größten Herausforderungen, die Unternehmen haben, wenn sie Inhousing machen, ist Betriebsblindheit. Du musst wirklich es einkalkulieren, deinem Team die notwendige Zeit zu verschaffen, dass sie einen Blick nach außen bekommen, dass sie sich mit Leuten treffen können, dass sie sich auf fortbilden können, dass sie auf Messen gehen, dass sie wirklich auch einschlägige Internetquellen recherchieren, durchlesen können, um halt da wirklich an der Zeit zu bleiben. Und was ich auch wichtig finde, ist, wenn man ein Inhousing macht, das muss ja halt nicht unbedingt notwendigerweise so sein, dass ich halt auf Agenturen in jeglicher Hinsicht gänzlich verzichte. Wenn es ein Spezialgebiet gibt, wo eine Agentur sehr, sehr stark ist und wo man dann den Input benötigt, spricht das, glaube ich, auch nicht dagegen, sich da dann eine Beratungsleistung explizit mal dafür reinzuholen, um halt so seine Fortbildung halt zu bekommen. Aber das ist wichtig. Und das ist wirklich ein Risiko.
Ich habe noch vielleicht eine kurze Frage zu dem, was du gerade gesagt hast. Also es herrscht die Meinung auch, dass die großen Agenturen, zum Beispiel die globalen Agenturen, dass sie viel besser sind von der Qualität als so kleinere. Weil du meintest gerade, also vielleicht kann man auf einzelne Beratungen zugreifen, ja, auf die kleineren Agenturen oder vielleicht spezifische Aufgaben kann man auch delegieren. Ich habe auch eine gewisse Meinung dazu. Ich glaube schon, dass es egal ist, wie groß die Agentur ist. Also je größer das Schiff ist, vielleicht desto langsamer bewegt es sich. Ja, wie ist denn deine Meinung dazu? Würdest du, also sogar wenn du beispielsweise mit einer Agentur arbeiten würdest, würdest du eher mit einer großen Agentur zusammenarbeiten oder würdest du mit einer kleineren Agentur zusammenarbeiten? Oder sagst du, es ist egal, die Hauptsache die Qualität stimmt?
Natürlich sagt man in erster Linie, die Qualität muss stimmen. Aber wo glaube ich denn, dass die Qualität halt stimmt? Wenn ich in so einer großen Agentur, und ich komme ja selber aus einer großen Agentur, halt mir vorher mal damals die digitale Planung da oben mal angeguckt haben. Da saßen 30 Leute, die haben digitale Planungen gemacht für alle möglichen Branchen. So, die machen nichts anderes, ne? Natürlich kann ich auf der einen Seite sagen, ey, ich habe dann da die absoluten Spezialisten. Auf der anderen Seite kann ich da aber genauso sagen, wird da nicht so eine digitale Planung zu so einer Art Massenware oder irgendwie sowas, ne? Also ich mache das und wir kennen ja den Agenturdruck, den wir Advertiser ja auch teilweise selber ausüben, ohne jegliche Frage. Aber ist das denn nicht dann immer noch so, dass ich quasi nur noch Hauptsache der Plan raus, Hauptsache der Plan raus, Hauptsache der Plan raus? Das ist halt für mich dann auch keine Exzellenz. Deswegen glaube ich halt schon noch, dass da in kleinen Agenturen, vielleicht die dann ein bisschen teurer sind als große Agenturen, aber doch noch so dieses Mühe mehr Kundenorientierung, dieses so ein bisschen ein höherer Perfektionalisierungsgrad vielleicht häufiger gegeben ist. Aber ich maße mir da jetzt nicht an, ein generelles Urteil zu fällen. Ich glaube, Ausnahmen sind da dann auch die Regel.
Ja, definitiv. Genau, dann wolltest du noch was zur Schnelligkeit der Agentur sagen. Da bin ich ein bisschen reingegangen. Genau, aber gerne weiter fortführen.
Also Schnelligkeit, ich glaube, muss man auch differenzieren. In der festgelegten Schnelligkeit sind wir mittlerweile schneller als die Agentur. Das haben wir halt selber zu Genüge gemonitort, das wissen wir. Was bei uns aber oder im Unternehmen aber besonders wichtig ist, dass du einen vorgefertigten Plan hast. Du hast halt, deine Ressourcen sind halt knapp. So, und wenn dann irgendetwas mal dann davon abweicht, dann bekommst du natürlich Probleme, weil unter Umständen eine Agentur natürlich mal einfach sagen kann, so, wir ziehen jetzt einen aus dem anderen Team mal gerade dazu. Das können wir nicht. Und das wirkt sich dann natürlich auch häufiger dann auf die Schnelligkeit dann mal aus. Aber ich glaube, im normalen prozessualen Ablauf sind wir mittlerweile auch schneller. weil wir natürlich mehr Informationen über das Produkt, über Zielgruppen und halt einfach haben.
Siehst du irgendwelche Nachteile im In-Housing oder siehst du nur Vorteile?
Ich sehe auch Nachteile. Was zum Beispiel ein Nachteil ist, ich weiß aber nicht, ob es jetzt explizit ein Vodafone-Problem ist. Wenn ich zum Beispiel mal neue Vermarkter, neue Partner, neue Kanäle testen möchte. Ja, bei uns ist das echt ein langer Prozess, bis die mal bei uns im Lieferantensystem angelegt sind und wir die halt tatsächlich dann halt auch buchen können. Das ist natürlich ein signifikanter Vorteil, den ich über die Agenturen halt habe. Das ist überhaupt nicht von der Hand zu weisen.
Ja, aber ich glaube, ihr seid da nicht alleine in der Konstellation. Was ist mit dem Thema Datenschutz? So, vielleicht so irgendwelche Restriktionen, die man gegebenenfalls über die Agenturen irgendwie ja doch über Workaround handeln könnte?
Also Datenschutz ist bei uns ein total sensibles Thema und das ist sicherlich auch einer der großen Gründe gewesen, warum wir Ingeshorst haben. Wir haben letzten Endes von unseren Kunden hochsensible Daten, ja, bis hin zur, natürlich klar, zur Telefonnummer. Und da fühlen wir uns absolut verpflichtet, ne? Also Beispiel, wir nutzen bisher immer noch nicht einen Audience Match bei Google oder bei Facebook. Also das ist wirklich ein Punkt, der uns super, super wichtig ist und deswegen halt auch keine Agentur da in jeglichem Zusammenhang mit unserer Daten.
Ja, auch das Thema Datenownership wahrscheinlich, ne? Also ich zumindest aus meinem Alltag steht immer die Frage im Raum, okay, wem gehören eigentlich die Daten, wenn wir zusammen irgendwas machen, ne? Also das ist wäre auch ein Vorteil, ne?
Vorm In-Housing habe ich dann auch festgestellt, von unseren Social Accounts gehörten uns die Daten nicht. Da war ich schon sehr überrascht.
Okay. Am liebsten gleich davor klären, ne? Das machen wir auch jetzt. Immer davor klären, solche Einzelheiten, weil sonst kommt eine böse Überraschung. Das tut dann weh. Ja. Okay, genau. Dann erzählt doch mal, ob ihr irgendwelche Herausforderungen noch hattet, innerhalb eurer Reise zum eigenen Inhouse-Team.
Herausforderung? Ich glaube, der ganze Weg ist eine riesige Herausforderung. Ganz wichtig, aber es ist aber auch keine unlösbare Herausforderung. Herausforderung sicherlich ist gerade in erster Zeit, wenn die Technologie noch nicht wirklich da ist, du aber im laufenden Kampagnenbetrieb alles irgendwie umstellen musst. Du kannst ja jetzt auch nicht als ein Vodafone, ein großer Advertiser sagen, so, wir machen jetzt mal ein In-Housing und deswegen stellen wir digitale Werbung jetzt einfach mal für ein Dreivierteljahr oder sowas komplett aus. Also da die Waage zu finden, was ist der Kompromiss, den ich eingehe, was dann vielleicht in der Kampagnen-Performance irgendwie mal nicht funktioniert, versus, okay, ich muss jetzt hier einzelne Sachen irgendwie hinsichtlich Reporting und so weiter aufbauen. Ich erinnere mich da auch noch gut dran, dass in einer unserer ersten In-Housing-Kampagnen die erste Woche das Reporting nicht funktioniert hat. Das sind dann, ja, wo gehobelt wird, da fallen Späne. Und das ist natürlich eine Herausforderung, das zu tarieren. Ansonsten, ja, die richtigen Publisher dann halt letzten Endes zu finden, das richtige Technologie-Setup zu finden, auch Prozesse mit anderen Teams intern zu finden, weil das bedeutet ja auch, wenn ich das alles intern nun abhandle, das ist nicht so wie, ich gebe das jetzt mal an die Agentur und dann aus den Augen, aus dem Sinn, sondern da muss halt schon auch das muss halt schon Hand in Hand funktionieren. Ne? Prozesse, die du halt vorher, zum Beispiel Werbemittelabstimmung, wo du halt vorher nicht so wirklich involviert warst. Jetzt bist du da halt voll drin involviert. Und das bedeutet natürlich halt auch, dass sich andere Abteilungen, mit denen du zusammenarbeitest, wie die Kreation, wie Content, die müssen sich natürlich auch ein Stück da umstellen und sich so ein bisschen an die ja, In-Housing-Prinzipien, sage ich mal anpassen. Und das ist sicherlich auch für viele eine Herausforderung. Plus, wie ich halt gesagt habe, gerade bei den Mitarbeitern dann diese Mentalität, okay, ich muss jetzt diese Proaktivität reinbringen, ich muss das selbstverantwortlich, eigenverantwortlich halt hinbekommen. Das ist halt gerade, wenn Leute aus Agenturen halt kommen, sicherlich am Anfang noch etwas schwieriger und gewöhnungsbedürftiger.
Ja, bei mir sprudeln die Fragen zu dem, was du gerade gesagt hast. Also die erste Frage ist, werdet ihr zum Teil als eine interne Agentur angesehen oder wie ist da das Verhältnis zu den anderen Abteilungen?
Teils, teils. Ne? Also wir werden teilweise wirklich als interne Agentur halt angesehen, so nach dem Motto, ja, dann geben wir jetzt mal die Creatives, dann sollen die uns das Ganze mal irgendwie in den Markt schieben. Das Gute ist halt aber, oder ja, die Entwicklung unseres digitalen Ökosystems bringt es halt einfach mittlerweile so mit, dass du halt Spezialisten halt brauchst. Also was passiert denn da jetzt gerade draußen mit den ganzen Cookies? Wenn die in einem Jahr nicht mehr sind. Oder jeder redet von Brand Safety im Bereich Programmatic. Wie stellen wir das denn überhaupt sicher? Und jeder sagt Data-driven Marketing. Wie gehe ich denn damit um? So, und wenn dann halt auf einmal so eine Fragen kommen, dann sind wir ganz schnell eben nicht mehr die Abwickler, sondern dann sind wir auf einmal die Consultants. Und das macht auch dieses breite Spektrum, was wir halt letzten Endes dann halt verantworten, so unheimlich spannend für mich, für unser Team sicherlich halt auch.
Habt ihr so ein bestimmtes Projektmanagement-Tool, in welchem ihr zusammenarbeitet mit anderen Abteilungen? Wahrscheinlich, weil ich kann mir gut vorstellen, zumindest sozusagen aus meiner Struktur, dass viele Anfragen kommen. Wie managt ihr das? Weil 14 Leute ist so ein mittelständisches Format, ja, also wenn, so eine mittelständische Agentur zum Beispiel. Wie schafft ihr dann so viel abzuwickeln? Gibt es so spezielle Prozesse, die ihr extra entwickelt habt, damit es auch alles funktioniert? Damit das Thema Priorisierung klappt, damit das Thema ja, Verantwortung oder Ownership klappt, also diese ganzen Projektmanagement-Prozesse halt, ne?
Ja, das war auch ein Learning, dass wir das brauchen. Wir haben das dann nach einem halben Jahr, haben wir das erst mit Trello versucht. Dann wurde allerdings bei Vodafone komplett Teams implementiert und seitdem haben wir eigentlich unsere ganzen Projekte alles in Teams orchestriert. Wir haben teilweise standardisierte Briefing-Prozesse, wir haben standardisierte Meetings, wo halt wirklich dann explizit über vorher festgelegte Agenda mit Kampagnenthemen gesprochen werden und so versuchen wir das zu strukturieren. Aber es gehört auch viel Eigenverantwortung und es gehört auch viel Vertrauen in die Mitarbeiter halt letzten Endes dazu, das muss man auch sagen. Gerade jetzt in diesen Zeiten.
Stichwort Mitarbeiter, beziehungsweise gute Leute. Ja. So gute Leute im digitalen Marketing zu finden, ist schon nicht einfach. Ja. Da braucht man auch einen gewissen Zeitanlauf und ja, generell einfach, das ist schon ein langwieriger Recruiting-Prozess, wenn du tatsächlich ein gutes Team zusammenstellen möchtest. Wie sieht die perfekte Teamstruktur aus deiner Sicht aus und welche Qualitäten müssen diese Leute überhaupt haben?
Ich glaube, eine perfekte Teamstruktur, die gibt es eigentlich nicht. Ein Team findet sich immer wieder zusammen und wenn man vorher gesagt hat, ich male mir halt ein Team so und so aus und ich will es so und so strukturieren, ist meine Erfahrung, geht es in den seltensten Fällen irgendwie gut. Ich glaube, das Wichtigste natürlich ist halt sowas wie Teamchemie und ich habe es eben halt schon mal gesagt, da gehören dann halt Leute zu, die auf der einen Seite halt sehr stark kollaborativ arbeiten, die aber halt selber auch ein hohes Maß an intrinsischer Motivation halt haben. Also ich würde in meinem Team niemals jemanden haben wollen, der nur in einer Empfängerrolle ist. Also so nach dem Motto, du musst mir etwas sagen, damit ich was tun kann. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Wenn man dann halt so ein Team halt auch besetzt, ist es, glaube ich, ebenso wichtig, zu versuchen, ein sehr, sehr heterogenes Team, was Schwerpunkte angeht, zu finden. Also als Beispiel, ich habe wirklich halt jemanden, der hat ganz, ganz klassische Mediaplanung noch gemacht und hat dann Digitalplanung bei der Rewe-Gruppe zum Beispiel gesagt. Darüber hinaus habe ich auch jemanden, der beschäftigt sich seit jeher mit der Blockchain-Technologie. Oder ich habe jemanden, der von einem digitalen Trading Desk halt kommt. Also ich glaube, da ist halt wirklich ganz, ganz wichtig, ganz, ganz viel Variation in den Fähigkeiten und in den Skills zu haben. Neben einem gewissen Grundstock natürlich.
Wie gehst du denn im Hiring-Prozess überhaupt vor und worauf legst du einen besonderen Wert? Also vor allem bei den Qualitäten sowohl fachlicher als auch Soft-Skills-Natur.
Ich lege darauf Wert, dass man sich immer hinterfragt. Ich würde halt sagen, das Schlimmste ist, wenn gerade in diesem digitalen Raum, wenn man immer alles als ja, gegeben halt hinnimmt. Also das war schon immer so, deswegen mache ich das jetzt auch so. Wenn ich da irgendwo mal im Bewerbungsgespräch halt raushöre, dass halt jemand so eine Einstellung hat, dann wird es halt irgendwie schwierig im Inhousing und auch bei so einer progressiven, bei so einem progressiven Unternehmen, wie wir es sind. Dann achte ich sehr, sehr stark auf die Persönlichkeit. Hat diese Person auch eine gewisse Durchsetzungsfähigkeit? Kann er seinen Standpunkt dementsprechend vertreten? Zahlen oder und Analysen und eine gewisse Datenaffinität sollten auf jeden Fall gegeben sein fürs digitale Business. Das ist ganz klar. Und er sollte glaubhaft oder sie sollte glaubhaft vermitteln können, sich halt sehr, sehr schnell in neue Situationen einzuarbeiten und auch von neuen Gegebenheiten oder Herausforderungen halt nicht zurückzuschrecken. Ich glaube, das ist auch noch wirklich ganz, ganz wichtig. Und ich finde diese Sachen, viele fachliche Sachen kann man erlernen, was so grundsätzliche Einstellungsmerkmale angeht, die kann man halt nicht erlernen. Und da muss es halt aus meiner Sicht dann eher passen.
Ja, dem stimme ich echt komplett zu. Also das sind auch meine Schwerpunkte bei dem Hiring-Prozess. Wie lange hast du überhaupt dann gebraucht, damit du so ein gutes Team zusammenstellst? Du meintest also, ihr seid jetzt seit einem halben Jahr komplett selbstständig unterwegs, oder?
Boah, jetzt muss ich mir überlegen. Wir sind jetzt seit anderthalb Jahren sind wir fast komplett. Das hat aber 8 Monate gedauert, weil gerade die Rolle des Data Analysten hat mir dann doch den Kopfzerbrechen bereitet. Das war wirklich schwer, da jemanden zu finden. Ich bin froh, dass es dann letzten Endes doch geklappt hat und wir wirklich jetzt echt einen super Analysten haben. Das war schon etwas herausfordernder. Ansonsten, manche Positionen gingen dann halt auch relativ gut und relativ schnell zu besetzen mit den entsprechenden guten Leuten.
Sind für dich eher die Spezialisten wichtiger oder Generalisten? Oder sagst du, es muss eine gute Mischung sein?
Die Mischung macht's total. Ich habe in meinem Team gute Generalisten. Trotzdem sage ich auch, wenn wir nicht auch einen Spezialisten hätten, der dieses ganze DSP und SSP Business wirklich aufgesogen hat und wirklich sich damit einmauert, dann werden wir halt auch aufgeschmissen, weil wie willst du dann halt entscheiden, was halt letzten Endes die richtige Technologie für dich ist? Also da ist wirklich die Mischung das Entscheidende.
Du hast gerade auch noch ein Stichwort Technologie erwähnt. Welche Bedeutung hat Technologie überhaupt im Prozess des Inhousings, also im holistischen Prozess?
Ja. Auch wenn es sich jetzt für vielleicht ein bisschen komisch anhört, aber ich sage immer, Technologie ist die neue Agentur. Ja, auch bei einer Agentur muss ich darauf gucken, dass das Zusammenspiel passt, dass die Chemie zwischen den beiden Teams halt passt, die Chemie zwischen Menschen. Bei Technologie muss ich darauf achten, dass die Chemie zwischen Tool und Nutzer passt. Ja, also da muss UI stimmen, da muss intuitive Handhabung stimmen. Was nutzt mir das beste Tool, was total sophisticated ist, wenn meine Leute damit super schwer umgehen können, wenn das wahnsinnig komplex in der Handhabe ist? Und sicherlich ist es auch so, dass man auch wirklich mehr mit Entwicklern teilweise redet, weil hier noch ein Feature fürs Tool programmiert werden muss. Da muss eine API irgendwie programmiert werden. Hier möchten wir was umgestellt haben in der User Experience. Also da kommt der Technologie schon wirklich ein ganz, ganz großer Teil zu.
Kauft ihr auch die Technologie ein oder baut ihr selber irgendwas?
Also, dass wir selber programmieren, ist manchmal der Fall. Dann machen wir das aber nicht aus unserer Abteilung halt heraus, sondern meistens sind das die Big Data-Kollegen oder die Web Analytics-Kollegen, die da in die Richtung was bauen. Aber es ist halt schon so, dass wir bei manchen Tools auf standardisierte Lösungen zurückgreifen, wie zum Beispiel bei einer DSP oder bei einem Social Media Management Tool. Bei unserem digitalen Planungstool zusammen haben wir uns aber jemanden gesucht, der das halt wirklich im höchsten Maße für uns individuell bauen kann.
Das heißt, ihr habt so eine automatisierte Lösung dafür oder so ein Dashboard oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also wir haben eine Planungsplattform. Diese Planungsplattform ist gleichzeitig mit unseren Einkaufs- und Lieferantensystemen verbunden. Das heißt also, wenn wir eine Kampagne planen in diesem Tool, generiert die Plattform automatisch unsere POs, die wir halt für die Kampagne benötigen, schickt dann die grundlegenden Kampagnenparameter dann direkt in die DSP und direkt ins Social Media Planning Tool. Dann wird die Kampagne ausgeliefert, die Daten laufen wieder halt in unser Planungstool rein, so dass wir später, wenn dann halt unsere Partner die Rechnungen halt hochgeladen haben, den Abgleich ist versus soll in dem Tool machen können und dementsprechend dann auch die Rechnungen aus dem Tool heraus zur Bezahlung halt freigeben können.
Ja, es hört sich alles super spannend an und ich glaube, wir könnten noch wahrscheinlich eine Stunde drüber sprechen. Aber wenn du eine Chance hättest, die Zeit zurückzuspulen und das Projekt neu anzufangen, was würdest du anders machen?
Ich glaube, so viel anders würde ich dann gar nicht mehr machen. Ich glaube, das ist der größte Fehler, den wir gemacht haben. Also, dass wir am Anfang wirklich uns sehr, sehr viel mit manueller Arbeit, Reporting-Scene hier und da beschäftigt haben und weniger am Anfang an Lösungen wie automatisiertes Reporting, Dashboards und so, Dashboards bauen und so weiter gedacht haben. Ich glaube, das war wirklich ein Fehler. Ich bin da wirklich echt, ich bin mit meinem Team super, super zufrieden. Ich glaube, wir haben eine tolle Arbeitsatmosphäre bei uns. Ich finde den Austausch auch mit anderen Kollegen aus den anderen Ländern von Vodafone wahnsinnig hilfreich. Den möchte ich auch überhaupt nicht missen. Also ich wüsste wirklich nicht, was ich da sonst hätte anders mir anders gewünscht hätte.
Ja, das ist doch schön. Du hast noch so das Wort verwendet, Fehler. Welche Fehlerkultur pflegt ihr im Team?
Ja, wichtig ist, dass man den gleichen Fehler nicht zweimal macht.
Das stimmt allerdings, ja.
Mein Gott, ey, wo gehobelt wird, ich habe es eben schon mal gesagt, wo gehobelt wird, da fallen Späne. Ne? Also Fehler gehören dazu, aus Fehler lernt man. Und ich sage halt immer, naja, lieber den Mut haben, einen Fehler zu machen, als ihn nicht zu machen. Wichtig ist, dass man halt einfach seine Erkenntnisse daraus zieht. Und dann ist das für mich auch völlig okay. Da kann dann auch mal was hinten rüberkommen, dann kann dann auch vielleicht mal der ein oder andere Euro schlecht investiert sein, dass man sagt, boah, ne, war jetzt irgendwie nicht so gut. Wichtig ist, dass man es halt einfach dann seine Learnings einfach daraus zieht und die beim nächsten Mal anwendet.
Ja, absolut, sehe ich genauso. Top. Du hast noch ganz am Anfang gesagt, dass du gerne dir, aber auch deinen Leuten einen Freiraum zur Weiterbildung, zum Knowledge Sharing gibst. Vielleicht hast du für unsere Zuhörer einige Bücher oder Zeitschriften oder Podcasts, die du empfehlen kannst.
Das ist wirklich eine schwierige Frage. Ich glaube, da gibt's halt so diese klassischen Webportale, T3N, Adzine oder was weiß ich, die man sich durchlesen kann. Was ich immer sehr, sehr gut finde, ist, wenn man auf LinkedIn gerade so dem einen oder anderen, der halt in dieser Technologieszene beheimatet ist, wenn man dem halt folgt, weil da kann man halt sehr, sehr spitz dann auf Special Interest Seiten kommen, die man halt so vielleicht am Anfang gar nicht so auf dem Schirm halt hat. Also das kann ich wirklich sozusagen als kleinen Hack sozusagen empfehlen.
Folgst du eigentlich bestimmten Experten, die du vielleicht empfehlen kannst?
Ich finde zum Beispiel den immer sehr spannend, was er teilt, den Jochen Schlosser von Adform, der CSO von Adform ist, oder ein Uli Hegge oder ein Lukas Fassbender von The Trade Desk. Also da gibt's wirklich viele, viele spannende Leute, Rachi Thomas, also wirklich, kann ich echt wirklich nur raten, einfach mal durchstöbern.
Ja, bist du aktiv selber auf LinkedIn, so dass du auch mal so Expertentipps raushaust oder irgendwelche spannende News oder ähnliches, oder bist du eher der Follower?
Ich würde sagen, ich bin ein minimalistisch aktiver, also ab und an sage ich halt, poste ich auch mal was, natürlich stark, wenn es irgendwie im Zusammenhang mit Vodafone steht, wenn es im Zusammenhang mit unserem Team steht, wenn es im Zusammenhang mit Kampagnen steht. Aber ich bin auch ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich zu jedem meinen Senf dazugeben muss, ob die Leute das halt irgendwie immer von mir hören wollen. Deswegen lasse ich da doch dann echt wirklich dann genau solchen Leuten, wie ich es eben erwähnt habe, da wirklich auch den Vortritt, um denen zu folgen, weil ich finde, da kann man wirklich echt noch auch noch viel, viel Learning draus ziehen.
Challenge Time.
Das ist übrigens eine super Überleitung zu unserem Challenge Time. Und zwar nenn mir doch einen Experten oder weiß ich was, vielleicht einen Kollegen von dir, den ich unbedingt zu einem Interview einladen soll und zu einem digitalen Helden nominieren soll.
Ich finde es wirklich echt immer klasse, mich mit dem Jochen Schlosser auszutauschen von Adform. Das kann ich halt echt, echt wirklich, wirklich empfehlen. Wahnsinnig smarter Guy. Und ich muss auch wirklich sagen, Jochen war der Einzige, der mir wirklich das Thema, den Unterschied zwischen künstlicher Intelligenz und Machine Learning mal erklären konnte. Das soll schon was heißen. Also den würde ich halt wirklich, wirklich als Gesprächspartner empfehlen. Ansonsten auch sehr, sehr spannend ist der Marin Čoković, der einen Startup in Kroatien hat, was sich AdScanner nennt. Die versuchen, TV-Werbung in der Messung auf ein digitales Niveau halt zu bekommen.
Ah, ja,
also versuchen halt, digitale Kriterien auf die TV-Messung anzuwenden. Auch sehr, sehr spannender Mensch.
Toll, dann habe ich mir die beiden Namen notiert und ich werde die definitiv kontaktieren, mal auf LinkedIn. Perfekt, Sven, mega Gespräch, hat mir super viel Spaß gemacht, danke dir dafür. Ich kann wahrscheinlich nur allen Leuten da draußen, die sich vielleicht das nicht trauen, mal auszuprobieren, vielleicht ein paar Services zu inhausen, einfach mal sagen, nur zu oder Mut zu oder just do it. Einfach mal testen, vielleicht wird auch daraus was Schönes, oder?
Ja, absolut. Ich stehe auch gerne für Erfahrungsaustausch zur Verfügung. Ich habe es ja schon gesagt, mit dem einen oder anderen Unternehmen tauschen wir uns halt sowieso auch aus, da auch wirklich keine Hemmschwelle zu haben. Dafür hat man ja LinkedIn. Einfach frei drauf lostexten. Viel Erfolg für deinen Podcast. Hat mir auch eine Menge Spaß gemacht.
Danke dir. Ciao.